Ja, Philosophie und Wahnsinn. Warum fünf Teile? Es gibt einen Platon-Dialog, man kann in der Philosophie immer mit Platon beginnen, der heißt Phaedros. Und in diesem Platon-Dialog geht es hauptsächlich um die Frage nach der Seele und die Frage nach der Liebe. Und im Zuge dieses Dialogs teilt er den Wahnsinn in fünf unterschiedliche Arten des Wahnsinns ein. Und darum habe ich jetzt heute für meinen Vortrag auch fünf unterschiedliche Teile gemacht. Also das heißt, wenn ich beim fünften Teil bin, dann wissen Sie, jetzt ist dann bald aus. Und zwischendurch machen wir immer wieder ein bisschen Musik. Die erste Form des Wahnsinns ist das Orakel. Die zweite Form des Wahnsinns, darauf weist er uns hin, sind die Krankheiten. Das verstehen wir ganz gut. Die dritte Form des Wahnsinns ist die Dichtkunst. Die vierte Form des Wahnsinns ist die Liebe. Und die höchste Form des Wahnsinns ist natürlich die Philosophie. Und warum das so ist, darauf werden wir jetzt von Platon ausgehend in verschiedenen Punkten eingehen. Was ist das Orakel? Das Orakel war lange Zeit die Menschen einfach sozusagen bestimmend im Hinblick, was die Zukunft bringt, weil keiner weiß, wohin die Reise gehen wird, was uns erwartet. Und das Lustige ist ja, dass Platon in dem Dialog den Wahnsinn immer positiv konnotiert hat. Und das hat er natürlich gemacht im Verweis auf einen anderen Redner, nämlich den Stesichoros, der diese Formen, die fünf Formen des Wahnsinns alle als positiv beschrieben hat. Aber bei Platon muss man halt dann vorsichtig sein. Das heißt, wir haben das Orakel, wir haben die Pythia in Delphi, die unter Ethylengaseinfluss irgendwelche Sachen gebrabbelt hat, die dann von den Priestern übersetzt worden sind, oder in Dodona sind sie unter den Bäumen gesessen und haben sozusagen den Klängern der riesengroßen Klangschalen zugehört und aus dem Vogelflug oder Leberschau oder wie auch immer, oder die Skapultamanie, das ist sozusagen das Knochenorakel oder kabbalistische Orakel hinein bis zur Astrologie, Numerologie, also wir kennen dieses ganze Feld. Und auf der anderen Seite hat die Philosophie natürlich schon die Aufgabe, zu versuchen, durch die sogenannte Vernunftkritik, da das Wahre von dem Falschen, das Wesentliche von dem Unwesentlichen zu unterscheiden. Das Spannende ist aber, dass das Irrationale ein ganz notwendiges Moment zu scheinen scheint und vor allem auch ein Moment der Selbsterfahrung. Und allein wenn wir sozusagen heute aus unserer reflektierten Position, wo wir in der Psychologie sehr viele sogenannte Cognitive Biases kennengelernt haben, dass wir wissen, dass unser Denken immer auch irrational sein kann, dass wir sozusagen mit Problemen konfrontiert sind, wenn wir an die kognitive Dissonanz denken, wenn wir an den Bandwagon-Effekt denken, dass es nämlich so ist, dass wir die Tendenz haben, Sachen zu glauben, wenn andere das auch schon glauben. Also dass wir sozusagen anderen nachlaufen oder die imitieren, dass es die sogenannte narrative Verzerrung gibt, dass wir zufällige Ereignisse in unserer Vergangenheit in einen logischen Strom der kausalen Entwicklung zusammenziehen, dass es den Hallo-Effekt gibt, dass wir bestimmte Persönlichkeiten als größer und wunderbarer wahrnehmen, als sie sind, dass es sowas wie selbsterfüllende Prophezeiungen gibt, Filterblasen und so weiter und so. Also da könnten wir jetzt ins Detail hineingehen. Und was versuchen die Philosophen mit Hilfe der rationalen Instrumente, die wir uns erarbeitet haben, einfach diese Sachen zu differenzieren und auf den Grund zu gehen. Das heißt, auf der einen Seite haben wir die kalte Philosophie mit der Ratio, auf der anderen Seite haben wir die heiße religiöse Empfindung, das Gefühl, und dagegen ist natürlich sehr schwer anzukämpfen. Besessenheit hat es damals natürlich schon gegeben. Und das war entweder Ausdruck eines göttlichen Willens oder einer satanischen sozusagen Beeinflussung, nennen wir dann in späterer Form diese ganzen Exorzistengeschichte. Aber was können wir aus diesem ersten Kontext, wenn wir quasi von diesem Zustand des Ergriffenwerdens, einige von Ihnen können sich erinnern, bei Paulus, dem wurde da so ein Damaskus-Erlebnis unterstellt, dass er zuerst ein Gegner Jesus war und dann hat er plötzlich ein Licht gesehen und Gott hat jetzt zu ihm gesprochen, warum verfolgst du mich? Also heute wären das natürlich alles Sachen, die man auf der Psychiatrie untersuchen würde. Oder wenn wir bei Abraham sehen, dass Gott zu ihm sagt, du sollst deinen Sohn opfern, auch so jemanden würde man natürlich heute auf die Akutpsychiatrie bringen und versuchen herauszufinden, was man tun kann, damit es ihm wieder besser geht. Und all diese irrationalen Momente haben dann im Endeffekt dazu geführt, dass dann der Satz stehen blieb, Credo qui absurdum. Das heißt, den gibt es bei Tertullian, den gibt es auch bei Paulus. Also auch wenn es vollkommen irrational ist, Hauptsache, wir glauben daran. Was haben die Philosophen versucht im Laufe der Zeit? Und jetzt mache ich einen riesengroßen Sprung. Und ich finde einen wunderbaren Satz des österreichischen Schriftstellers Franz Schuh in diesem Zusammenhang ganz wichtig, der gesagt hat, vor Kant kann nicht zurückgegangen werden. Das heißt, das, was Immanuel Kant versucht hat an der Kritik der klassischen Metaphysik oder Ontologie, das ist auch etwas, wo wir ganz vorsichtig sein sollten, wenn wir da einen Schritt zurückgehen wollten. Also er hat dann unterschieden, was nicht den Verstandesgesetzen entspricht, das ist überfliegend, das nennt er transzendent. Und auf der anderen Seite haben wir das Transzendentale, dasjenige, was die Erfahrung erst ermöglicht, also ein erfahrungsermöglichendes Selbstbewusstsein. Das ist, wir legen die Regeln, wie wir die Welt sehen, diese Regeln, die legen wir selber fest. Warum hat er denn diese Notwendigkeit erkannt? Na, weil der Wahnsinn immer wieder in die Philosophie eingebrochen ist. Das heißt, es gibt ein sehr starkes Maß an Verbindung zwischen dem, was wir Rationalität und Irrationalität nennen können. Die biografischen Beispiele zu den Philosophen, die kommen noch. Darauf gehe ich dann später ein bisschen ein. Also, und da wird es besonders spannend, wenn wir ein bisschen aus diesem sogenannten akademischen Kanon hinausgehen. Meine Frage, die mich eben heute auch begleitet, auch in der Vorbereitung dieses kleinen Vortrages, ist: Kann uns die Philosophie vor dem Wahnsinn retten? Oder ist sie vielleicht im einen oder anderen Fall selbst ein Ausdruck von wahnhaftem Denken? So viel mal fürs Erste.